Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Mario, wo sind denn eigentlich die 750 Milliarden EU Next Generation Fund geblieben? Ein Skandal. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren. Deswegen ist es schon interessant, jetzt über langlaufende Anleihen nachzudenken.
Was hat sich jetzt unter dem Strich geändert?
Es gibt keine Planbarkeit mehr.
Kaufst du schon?
Ja, völlig unabhängig davon, wie man zur Politik von Trump steht. Für dieses Desaster ist er jetzt schon mitverantwortlich.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit dem Gast, den ihr alle sehen wollt. Vor allem, wenn es an der Börse stürmisch wird. Back mit Back, endlich zurück mit Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas.
Grüß Gott Mario.
Endlich bist du da, die Nation wirklich wartet auf dich, hat man das Gefühl. Zuletzt lief es ja wirklich heiß an den Börsen, heiß nach unten, vor allem bei US- und Tech-Aktien. Da sprechen wir heute natürlich drüber. Was ist da gerade los? Deine Einschätzung? Die Leute fragen natürlich, kaufst du schon nach? Wie bist du aufgestellt? Aber es gibt so viele Themen. Trump natürlich, die USA, aber auch Deutschland, der Schuldenwumms. Da haben wir auch letzte Woche einige Auswirkungen gesehen. Da wollen wir dann gleich einsteigen damit. Vorab, heute gibt es zwei Schmankerl. Eins verraten wir noch nicht, das gibt's gleich. Das erste kann ich euch schon mal verraten, weil es auf unser Live-Webinar zuletzt so tolles Feedback gab. Andreas hat sich bereit erklärt, wir wiederholen das nochmal. Und zwar am 26. März um 18 Uhr. Und ihr könnt gratis dabei sein. Schon mal vielen Dank. Ich glaube, das hat auch schon mal einige Daumen nach oben verdient. Und Andreas ist dann natürlich der Fels in der Brandung für Privatanleger. Und ihr könnt euch da anmelden. Link unten in der Beschreibung. Andreas, herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, das, was die Leute jetzt brauchen. Aber heute klären wir natürlich auch schon mal die wichtigsten Fragen. Ich hätte für dich vorab, wenn es okay ist, drei ganz schnelle Fragen.
Bitte.
Kaufst du schon?
Ja.
Ist das ein Dip, eine Korrektur oder Beginn von einem Crash? Was würdest du sagen?
bis jetzt ist es eine Korrektur, die in gewisser Sicht auch überfällig war am Aktienmarkt. Also warum es diese Korrektur gab, da haben wir ja interessanterweise vor 3 Wochen ein Video zugeführt. Zu dieser extremen Überbewertung.
Ja, aber Überbewertung. War wieder mal gar nicht so schlechtes Timing, würde ich sagen.
Ja, zu dieser extremen Überbewertung im Aktienmarkt, der sich irgendwann normalisieren musste. Ob daraus ein Crash wird, das hängt dann viel an politischen Entscheidungen. Und das wird ja auch im Moment sehr heiß diskutiert in der Presse in den USA, ob so etwas wie einen Trump-Put gibt. Mhm. Oder anders formuliert, wie tief darf Tesla fallen, bevor sie dann vielleicht doch wieder wirtschaftsfreundlichere Planbarkeit an den Tag legen in ihren politischen Entscheidungen. Das ist im Moment offen, ja.
First Buddy Elon Musk ist wahrscheinlich schon nervös beim Blick auf den Chart. Eine Frage, da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Eine Frage, die kam von einem Zuschauer und zwar Never Bet Against America von Warren Buffett. Gilt das noch?
Ja, auf jeden Fall. Wir kommen an Amerika nicht vorbei. Also es wird ja viel darüber gerätselt, warum Amerika allen so davongezogen ist. Aber letztendlich liegt es dann einfach daran, dass die ganze Welt hat digitalisiert und Europa hat nichts. Wir haben kein eigenes Betriebssystem, wir haben keinen eigenen Browser, wir haben eigentlich nichts. Also es gibt kein Unternehmen, keine Behörde, die ohne Produkte Digitalisierung schaffen würde oder eben überhaupt den Alltag schaffen würde, ohne solche amerikanischen Produkte. Und diese Produkte gehören uns alle gar nicht. Also es ist nicht so, dass man uns den Code verkauft hätte und wir könnten damit jetzt was machen. Wir haben nur eine Lizenz. Die kann man uns auch nehmen wieder, so ungefähr. Also wir haben da eine extreme Abhängigkeit, die wäre vor 30 Jahren noch undenkbar gewesen. Und das wird jetzt gerade ausgespielt.
Jetzt hast du schon eine Steilvorlage gegeben zu Europa, zu Deutschland. Fangen wir an mit dem Mega-Schuldenpaket von Friedrich Merz. Mal schauen, ob es kommt. Da gibt es ja gerade noch ein bisschen Reibereien, Verhandlungen. Es klemmt noch ein bisschen, aber letzte Woche wurde es ja bekannt gegeben. Erste Frage dazu, hat es dich überrascht, als du das gehört, gelesen hast?
Es hat mich vollkommen überrascht und ich kann es immer noch gar nicht glauben. Also ich kann es immer noch gar nicht, alle reden über die Krise der Demokratie und okay, dann kann ich eine Brandmauer hochziehen, aber jetzt muss ich doch meinen Wähler irgendwie ernst nehmen und ich kann doch nicht den ganzen Wahlkampf mit gewissen Forderungen, Reformstau und 1 Billion Steuereinnahmen, die reichen, wir brauchen keine neuen Schulden, erstmal müssen wir restrukturieren, dann können wir weitersehen. Ich kann es doch nicht einfach über Bord werfen.
Geschwätz von gestern 4.0.
Ja, aber und dann gleich mit solchen Zahlen kommen und dann gleich wieder sich so in Verhandlungen begeben mit der SPD. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die SPD ein echter Wahlverlierer war und jetzt treten die mit einer breiten Brust auf und setzen eigentlich alles um, was sie vorhatten.
Gut, Sie wissen ja, dass Merz im Endeffekt keine andere Wahl hat. Das ist natürlich ein, heikles Szenario.
Ich will jetzt gar nicht darüber urteilen, ob jetzt gewisse Handlungen sinnvoll sind oder notwendig sind. Aber ich finde, wir sind es der Demokratie schuldig, dass wir mit mehr Respekt mit dem Wähler umgehen. Also ganz so geht's auch nicht. Oder anders formuliert, wenn ich schon so einen Schritt mache, dann darf das nicht davon abhängig sein, ob ein abgewählter Bundestag dem noch zustimmt. Und es darf nicht davon abhängig sein, ob eine Mitgliederbefragung der SPD dem zustimmt, sondern dann brauche ich eine Bürgerbefragung. So radikale, wesentliche Neuausrichtungen, da müsste ich die Bürger fragen. Und ich glaube, da würde es nämlich ganz, ganz schlecht aussehen für eine Mehrheit.
Das gilt es zu befürchten. Deswegen ist ja die Unzufriedenheit auch schon groß. Also dein erster Gedanke war, du hast es nicht gut aufgenommen. Du hast dich gewundert auf jeden Fall.
Mario, wo sind denn eigentlich die 750 Milliarden EU Next Generation Fund geblieben?
Das ist, ich könnte kurz Telefonschocker Ursula von der Leyen ziehen. Ja,
also insgesamt mit Zinseszins auch 1000 Milliarden Belastung. Ganz groß angekündigt, wir machen jetzt diesen Schritt. Wir kommen jetzt voran, wir machen Europa wieder wettbewerbsfähig, Digitalisierung und was nicht alles versprochen wurde. Okay, wo sind die? Wo ist das Geld? Was ist passiert? Bevor ich jetzt wieder sowas mache, dass ich ein mega Schuldenpaket aufnehme mit einer völlig unklaren Rückzahlung, also der EU Next Generation Fund, die Rückzahlung beginnt 2028. Alle Konzepte, die sie hatten, wie sie zurückzahlen wollen, die sind vom Tisch, aber es sind keine neuen da. Es wird einfach nie mehr drüber geredet. Ich meine, ich kann doch nicht einfach so weitermachen. Also offensichtlich stimmen da Strukturen nicht, die reformiert werden müssten, bevor ich dieses Spiel einfach noch exzessiver weitertreibe.
Ganz interessant waren ja die Reaktionen. Der Aktienmarkt hat erstmal gefeiert. Ja, da ist die Logik wahrscheinlich relativ einfach. Frisches Geld. Ja, im Zweifel ist das immer gut, ob das jetzt von den Notenbanken kommt oder von der deutschen Regierung. Reaktion erste, hat sich dann ja auch ein bisschen umgedreht, aber erste Reaktion sehr positiv. An den Anleihemärkten haben wir eigentlich eine andere Reaktion gesehen. Der Euro ist interessanterweise auch gestiegen, aber es gab am langen Zinsende eine heftige Reaktion. Was liest du daraus? Da kamen auch viele Zuschauerfragen hier. Langfristzinsen explodiert. Also kommen wir mal zu Zinsen, Fixed Income One. Da kamen auch viele Fragen, warum da auch die Kurse gefallen sind. Also wie ordnest du das ein, die Reaktion der Märkte?
Nee, also da äußere ich mich natürlich gerne dazu. Also der Fixed Income One, ein Anleihenfonds, ist dann konservativ. Und da hatten wir ein Maximum Drawdown, also der maximale Kursverlust vom letzten Hoch von ungefähr 1,4%. Das klingt jetzt total wenig für jemand, der Aktien gewöhnt ist, aber am Anleihenmarkt ist das ein rotes Tuch. Ja. Und jetzt, was ist da passiert? Und genau, da würde ich gerne darauf eingehen, auch wie das weiter zu interpretieren ist. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, diese starke Überbewertung der US-Aktien, dass da echte Risiken drohen, das war klar. Aber dieses 1000 Milliarden Schuldenpaket aus dem Nichts, das hat niemand auf dem Schirm gehabt und wir natürlich auch nicht. Und man darf jetzt eines nicht vergessen. Die Bundesanleihen, die sind halt schon, das sind die Referenzanleihen für den ganzen EU-Markt, den ganzen Euro-Markt. Und die sind jetzt im Kurs nach oben gesprungen, die Kurse entsprechend gefallen. Und es ist aber jetzt nicht so, dass das ein deutsches Phänomen wäre, sondern die französischen Anleihen sind auch nach oben gesprungen, die Zinsen. Und
das heißt erstmal höheres Risiko und dass man sich, ja.
Nein, das heißt erstmal, die Finanzierungskosten der Staaten verteuern sich. Auf einen Schlag.
Weil mehr Misstrauen da ist oder weil man weiß, die brauchen Geld und wir verlangen jetzt mehr, also vielleicht für die Anleihen Laien sozusagen.
Ja, also, dass Deutschland jetzt diese Übernachtaktion gemacht hat, das hat jetzt auch für die Italiener die Refinanzierung und die, für die Franzosen und für alle anderen EU-Länder die Refinanzierung verteuert. Das ist eigentlich nicht so macht man das eigentlich nicht, ja. Und jetzt wird darüber spekuliert, warum dieser extreme Sprung in den Zinsen. Dann heißt es ja, weil eben die Marktteilnehmer erwarten, dass jetzt der Markt geflutet wird von diesen deutschen Staatsanleihen und damit wird der Markt überfordert und dann steigen die Zinsen, die Umlaufrenditen am langen Ende. Also vielleicht noch ganz kurz für jemand, der sich mit dem Anleihenmarkt nicht so auskennt. Die Europäische Zentralbank in ihrer Idealfunktion bestimmt den kurzfristigen Zins, der ist jetzt gerade gefallen auf 2,5%. Aber wie viel Zinsen werden bezahlt auf eine 3-jährige, auf eine 5-jährige, auf eine 10-jährige Staatsanleihe? Das ist eigentlich eine Frage des Marktes. Und bei einer 10-jährigen Staatsanleihe ist es Käufer und Verkäufer. Welchen Zins verlangt ein Käufer und zu welchem Zins verkauft ein Käufer? Und diese Zinsen sind halt nach oben gesprungen. Und so jetzt sagt man, okay, wenn jetzt ganz viele so langlaufende Anleihen auf den Markt kommen, dann gibt es halt nicht so viel Käufer und mehr Verkäufer. Also fallen die Preise. Die Verkäufer bekommen weniger, weil eben viel zu viele Anleihen auf den Markt kommen und dadurch steigen die Zinsen. Und das hat man jetzt vorweggenommen. Das ist eine These. Die These, die trage ich überhaupt nicht mit. Weil eins ist nämlich auch klar, die Europäische Zentralbank hat seit 2010 das gesamte Instrumentarium, um sofort einzugreifen, über die gesamte Zinskurve, auch am langen Ende.
Dass sie einfach kaufen.
Dass sie einfach kaufen. Ja. Das Instrumentarium ist alles da. Es kann jederzeit gezogen werden über Nacht. Und die Zielstellung ist, dass die Finanzierungskosten die Staaten nicht überfordern dürfen.
Ja, so ein bisschen japanisches Modell dann, oder?
Das sagen die Kritiker. Aber auf jeden Fall, es ist ganz klar, dass, wenn der Markt wirklich überfordert wird, dann springt die EZB ein. Die EZB hat sich auch schon geäußert. Wir finden es gut. Rüstung. Wir müssen jetzt alle mehr und dies und jenes. Na gut, auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, es ist schon auch sehr stark einfach ein Vertrauensverlust. Das geht nicht.
Warum ist denn der Euro gestiegen im Gegenzug? Weil das spricht ja eigentlich für, was heißt mehr Vertrauen, aber zumindest jetzt keinen Vertrauensentzug.
Nee, das ist sehr gut, dass du das ansprichst. Genau, es geht hier nicht um Weltuntergang. Ja, ist nicht das Ende des Euro oder so, sondern der Euro ist gestiegen. Ja, also für die Bonität Deutschlands hat das keinen großen Einfluss. Wir haben jetzt eine Verschuldung von...
Ja, ich glaube 64, 65
sowas. Mit diesem Paket steigt das auf 75. Ja. Das ist okay. Ja. Also wir sind doch unendlich weit weg von japanischen Verhältnissen und den Yen gibt's auch noch. Und insofern, das alles kann man schon machen. Ja. Man sollte es nur völlig anders machen, wenn es irgendeinen positiven Effekt haben soll. Das sagt die gesamte Geschichte, wie Staatsfinanzierungen aus dem Ruder laufen. Okay, es wird natürlich klar, dann wird viel investiert und dann geht hier, dann hat man schon so ein gewisses Strohfeuer und das ist dann für den Euro auch wieder gut. Ich glaube aber auch beim Euro, das sind dann eher kurzfristige Effekte. Aber nichtsdestotrotz, es ist jetzt nicht so, dass jetzt wir... Also man kann jetzt kein Video drehen, jetzt ist die Endzeit angebrochen und in 3 Wochen fahren wir an die Wand. Ne? Überhaupt nicht. Es entwickelt sich einfach nur dramatisch schlecht. Und vielleicht gehen wir mal kurz auf die Details vom Anleihenmarkt.
Gerne, noch eine Frage, weil du kritisierst es ja scharf und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, wenn wir jetzt auf die Staatseinnahmen schauen, auf die Ausgaben, dass das eigentlich ein Witz ist, dass man jetzt neue Schulden braucht und nicht, wie ich sehe es ja genauso, dass man nicht restrukturiert. Und die Frage ist ja auch, wenn man viel Geld, ich habe es jetzt zuletzt etwas polemisch ausgedrückt, auf den Misthaufen wirft, dann werden da auch keine Rosen wachsen, weil man muss halt erstmal das Fundament wahrscheinlich fit kriegen. Trotzdem gibt es gerade eine andere Lösung, denn wenn wir mal realistisch sind, wir wissen alle, dass jetzt zum Beispiel die SPD, die ja gebraucht wird, dass jetzt wahrscheinlich die Großen, dass die Kettensäge oder das Skalpell oder wie auch immer à la Milley oder Trump oder Musk sehr unrealistisch ist. Also ist man nicht fast gezwungen, diesen ja vielleicht unseriösen Weg zu gehen, dass wir zumindest mal wieder aus der Rezession rauskommen, weil das ist ja auch keine Dauerlösung, oder? Also, und man sieht ja auch gerade in den USA, Trump ändert viel und das passt den Märkten ja auch nicht. Also obwohl es ja eigentlich vielleicht richtig gedacht ist, so Schulden abbauen und so weiter und so fort, staatsschlanker, aber Wall Street gefällt das ja gar nicht.
Naja, was Trump macht, ist ja was ganz anderes. Das ist ja...
Gut, das ist nochmal natürlich eine eigene Story.
Da können wir vielleicht später dazu kommen. Nein, also was du unterstellst, ist ja, dass Deutschland und die EU nicht reformfähig ist und das kann man
oder nicht reformwillig, vielleicht
ja, muss man es ja eher sagen, es ist nicht reformwillig, weil ich glaube, die Wähler waren bereit, auch das Wahlergebnis war ein Zeichen dafür, dass man jetzt dem zustimmt, dass dieses Gießkannenprinzip bei den Sozialleistungen und dass gewisse Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, auch Arbeitnehmerrechte sind in gewisser Hinsicht aus dem Ruder gelaufen, dass man hier vielleicht wieder eben die Qualität des Industriestandorts Deutschland, dass man den wieder stärker in den Fokus hebt. Ich glaube, da gab es schon eine Wählermehrheit, die in die Richtung gegangen wären. Also jetzt kann man, es sind jetzt ja zwei ganz große Töpfe. In Wirklichkeit sind es ja drei ganz große Töpfe. Wir haben also 500 Milliarden Infrastruktur, 500 Milliarden Rüstung und dann gibt es aber noch einen ganz großen Topf, dass nämlich die Steuereinnahmen eh schon einbrechen. Und dass wir eigentlich auch noch 160 Milliarden nicht finanziert haben von den Plänen, die wir sowieso haben. Also so, und jetzt hat man halt so ein paar Tricks gemacht, zum Beispiel Rüstung greift ein ab 1% Ausgabe, nicht 2%, wie wir bisher haben. Das heißt, da wird schon wieder Luft frei, dann kann ich dann schon wieder die Renten erhöhen und so weiter. Und die haben ja auch schon Pendlerpauschale wird erhöht, also nichts gegen Pendler, aber vielleicht ist es die falsche Zeit. Die Renten werden erhöht.
Auch
die
nichts gegen Rentner, klar, Mütterrente. Ja, das ist ja.
Es ist ja alles, das ganze Füllhorn wird ausgebreitet. Es gibt die Rentengarantie, die SPD so gerne wollte, die einfach gar nicht geht. Und das ist jetzt alles natürlich erstmal machbar für die nächsten Jahre mit diesen großen Schulden. Aber das hilft ja nichts. Ich meine, wenn man sich jetzt das im Detail anschaut, wir haben einfach nicht wenig Steuereinnahmen. Und die Infrastrukturthemen sind strukturell, die werden lösbar. Das liegt nicht am Geld. Und bei der Rüstung, ich traue es mir ja kaum sagen, aber wir haben keine Grenze zu Russland. Also ich wüsste jetzt auch nicht, warum man da in Panik verfallen kann. Muss. Also wir hatten ja lange eine Grenze zum Warschauer Pakt und so weiter, aber wir haben jetzt keine. So, wir hatten eine Grenze. Also nehmen wir zum Beispiel Polen. Die haben jetzt zwar keine direkte Grenze, aber oder zu Kaliningrad haben sie eine Grenze. Aber was hat Polen gemacht? Polen hat 2022 gesagt, wir rüsten massiv auf und haben 1000 modernste Kampfpanzer gekauft. Weißt du noch wo? Erinnerst du dich daran?
Wo die
gekauft wurden? In Korea.
Nein, das wusste
in
ich
Südkorea. Nee. Ein Skandal. Die ganze EU kümmert sich jetzt darum, dass wir vielleicht ein bisschen vereinheitlichen die Systeme. Alle kaufen Leopardpanzer. Nein, die Polen wollen uns eins auswischen. Anders kann man es nicht bezeichnen. Und haben 1000 koreanische Panzer gekauft. Ja, also das ist. Und dann fände ich, wäre es eine Aktivität zum Beispiel, wenn ein Merz sagen würde, liebe Länder, Polen, Ungarn, ihr seid jetzt da doch tatsächlich stärker bedroht als früher. Wir greifen euch unter die Arme. Wir geben jetzt massiv aus für Rüstung. Aber denkt doch vielleicht nochmal drüber nach. Von den 1000 Panzern sind es 200 ausgeliefert. Ob ihr nicht vielleicht doch einen Leopard kauft? Das würde uns das Leben erleichtern und die Infrastruktur erleichtern und so weiter. Also man könnte das wieder europatechnisch ein bisschen aufsetzen. Aber einfach sozusagen, wir müssen jetzt hier, weil der Russe steht vor der Tür. Das ist mir einfach, das ist halt einfach zu kurz alles. Und so, dass man das alles strategisch aufsetzen könnte.
Also viel Aktionismus.
Es ist Aktionismus, ja. Und es muss ja keiner bezahlen scheinbar. Also ist wurscht. Aber das, ja.
Das schieben wir hinten raus. Jetzt erholen wir uns kurz mit der Zinsstrukturkurve.
Also ich entschuldige mich für diese politische Ausschweifung. Ich wollte eigentlich dezidiert heute nicht über Politik reden, weil vielleicht habe ich dieses Paket einfach auch noch nicht verstanden.
Vielleicht so eine Überraschung.
Ja. Also kommen wir mal zur Kurve, um zu sehen, wie dramatisch das eingeschlagen hat bei den Staatsanleihen. Also ich habe hier wieder von der Europäischen Zentralbank die Daten mitgebracht. Auf der waagrechten Achse ist die Laufzeit der Anleihen und auf der senkrechten Achse sieht man die Umlaufrenditen. Ich habe jetzt den Zeitraum bis 20 Jahre genommen. Häufig nimmt man bis 10 Jahre. Ich habe bis 20 Jahre genommen, weil die Zinskurve jetzt ein Niveau hat, wo es auch sehr interessant ist, in wirkliche Langläufer mit 20 Jahren Laufzeit zu investieren. Deswegen habe ich das mal komplett gezeigt. So, was ist passiert? Vor einer Woche, also die Daten sind das 28.02. und 7.03. Am 28.02. gab es für eine deutsche Staatsanleihe mit 10 Jahren Laufzeit, das ist also jetzt hier bei dieser Skala genau in der Mitte, bei der waagrechten Skala 2,5% Zinsen und am 7.03. gab es 2,9% Zinsen. So, da sagt der sympathische Beobachter, so what? Ja, 0,4%. So, das Problem ist jetzt, das heißt, ich bekomme, wenn ich jetzt eine 10-Jährige kaufe, dann bekomme ich 0,4% jedes Jahr mehr Coupon als eine Woche vorher. Das heißt, 0,4% im Jahr, Zinseszins lassen wir mal weg, sind die alten Anleihen weniger wert. Und damit bin ich bei 10 Jahren, 10 mal 0,4 sind 4%. Ich habe 4% Kursverlust auf einer wunderbaren Bundesanleihe mit 10 Jahren Laufzeit. Das hat man eigentlich selten.
Ja. Aber du hast gerade gesagt, nicht über Politik reden, aber daran sieht man ja, dass die Politik gerade massiv Einfluss nimmt. Also ja, das kommt ja nicht aus dem Nichts.
Die 10-jährigen Anleihen von Italien sind auf 4% hochgesprungen und so weiter. Aber das nur vielleicht als Botschaft. Diese Zinsen, die machen sich halt auf diese Kurse der Anleihen immer deutlich bemerkbar, wenn ich aufs lange Ende der Zinskurve gehe. Wenn ich jetzt nur eine 2-jährige Anleihe nehme, da sind die Zinsen auch teurer geworden, aber das ist halt nur für 2 Jahre der Fall. Und um nochmal zu zeigen, aus einer längeren Perspektive, wo waren wir und wo sind wir heute, habe ich noch etwas mitgebracht, was ich dann schon auch sehr interessant finde in der Entwicklung. Anfang 2024, also vor einem Jahr und 3 Monaten, hier die rote Kurve und wieder die blaue Kurve ist eben jetzt, 7. März 2025. Und da sieht man, was sich da getan hat, weil wir hatten vor einem Jahr und 3 Monaten hatten wir halt noch eine hochgradig inverse Zinskurve. Also bei der roten Kurve sieht man, am kurzen Ende waren wir bei 3,8%. Und dann ging es stark runter und kam aber nie mehr wirklich hoch. Also bei 10-jährigen Bundesanleihen bin ich hier bei 2,1%. Mhm. Und die blaue Linie ist eben heute. Und da muss man sagen, das ist jetzt das Positive. Wir haben eigentlich eine Normalisierung. Weil normalerweise habe ich eine steile Zinskurve. Je länger die Fristigkeit ist, umso höher der Zinskupon, den ich bekomme, als Entschädigung für die Kursrisiken bei Zinsänderungen. Und deswegen war es eben vor 1,5 Jahren noch extrem interessant, sehr kurzlaufende Anleihen zu kaufen und Floater zu kaufen, weil das Zinsänderungsrisiko eben nicht wirklich vergütet wurde am langen Ende. Und jetzt hat sich das gedreht. Jetzt ist es auf einmal sehr interessant, Langläufer zu kaufen.
Und das heißt auch, dass die Märkte jetzt nicht mehr so mit fallenden Zinsen rechnen? Oder wie kann man das sonst noch interpretieren? Also jetzt hat die EZB ja 6-mal in Folge gesenkt.
Naja, die EZB kann ja nur das kurze Ende senken. Mhm. Und da ist jetzt schon noch eingepreist, dass es nicht mehr in dem Tempo wie bisher, aber dass es doch noch vielleicht eine Zinssenkung gibt oder nicht. Jetzt sind wir bei 2,5, vielleicht kommen wir noch bei 2,25 oder bei 2 raus am Jahresende. Nur das nützt den Anleihenkäufern nichts, weil die kaufen halt 3-, 5-, 10-Jährige. Und das nützt auch den Bausparern nichts oder den Immobilieninvestoren.
Da ging es ja auch.
Ja, weil die Hypotheken laufen auch 5, 10, 15, 20 Jahre. Und da spielt nicht der kurze Zins eine Rolle, sondern der lange Zins, sodass durch den Zinssprung jetzt auch wieder massiv Druck auf die Immobilienpreise kommen wird.
Hat man ja auch schon gesehen, die ganzen Immo-Aktien hat es ja ordentlich zerlegt, -15% oder sogar mehr, Vonovia und Co.
Also insofern sieht man die geniale Strategie vom Herrn Merz auch, weil durch seinen Schritt zerstört er den Immobilienmarkt und dadurch werden Arbeitskräfte frei, für die Reparatur der Straßen.
Dass das Projekt wenigstens gelingt. Glaubst du, dass das nachhaltig ist für den Immobilienmarkt, der es ja auch schwer hatte die letzten Jahre? Ich glaube, man kann sagen, es gab schon eine gewisse Erholung oder Stabilisierung zumindest. Glaubst du, dass das jetzt wieder da den ordentlich einen auf den Deckel gegeben hat, oder war das nur eine kurzfristige Reaktion? Glaubst du, das pendelt sich wieder,
ein? Ich denke, das war eine kurzfristige Reaktion. Weil die ganzen makroökonomischen Daten und so, die sind relativ eindeutig, dass die Zinsen, die der Markt bräuchte und die Zinsen, die am Markt realistisch sind, am langen Ende niedriger wären. Mhm. Ja. Also die Zinskurve war invers, das war nicht korrekt, aber jetzt ist sie einfach zu hoch am langen Ende. Und was man an verschiedenen Indikatoren sehen könnte. Und deswegen glaube ich nicht, dass das darauf Bestand hat. Deswegen ist es schon interessant, jetzt über langlaufende Anleihen nachzudenken.
Schau mal weiter. Da gleich noch ein, zwei Fragen. Da merkt man, dass viel Interesse da ist zum Thema lieber Euro, Deutschland oder US-Anleihen. Aber schauen wir uns das noch kurz an, was du uns mitgebracht hast.
Ich wollte nur das, was jetzt in der Theorie gezeigt wurde, nochmal konkretisieren anhand von zwei ganz konkreten Anleihen. Und das sind nicht irgendwelche Anleihen, sondern sind die Anleihen, die wir am höchsten gewichtet haben im Fixed Income One. Also einmal eine neu emittierte IBM-Anleihe. Ja, IBM, extrem gute Bonität, tolles Unternehmen, hat eine 20-jährige Anleihe begeben. Da muss man immer hellhörig werden, weil Unternehmen begeben nicht so häufig Langläufer. Mit 3,8 Verzinsung. Und die steht durch diesen Kurseinbruch jetzt bei 93,8. Das heißt, ich habe eine Umlaufrendite von 4,25, die ich mir jetzt einbuchen kann für 20 Jahre Laufzeit. Das ist halt auf der einen Seite hochattraktiv, auf der anderen Seite sieht man halt die Sensibilität auf diese Zinsänderungen, weil emittiert wurde sie bei 99 und das heißt, ich habe jetzt quasi 6% Kursverlust gehabt. Ja. Das ist also durch diesen Zinsanstieg.
Schon sportlich.
Das ist unsere am höchsten gewichtete Anleihe. Die am zweithöchsten gewichtete Anleihe ist genau das Gegenteil. Ein Kurzläufer der Bundesrepublik Deutschland und läuft jetzt auch bald aus. Ganz langweilige Rendite von 2,45, aber das sieht man halt am Kursverlauf. Diese Anleihe ist das alles egal. Also das vielleicht, dass man sieht, so zwei Extrembeispiele, Kurzläufer, Langläufer, wie hoch sind bei guter Bonität die Zinsen jetzt möglich, aber auch wie sensibel reagieren die. Ja.
Da haben wir jetzt das zweite Schmankerl. Andreas, darf ich es verraten? Und zwar hast du was Spezielles dabei für die Zuschauer. Es wird immer gefragt, welche Anleihen hast du, welche Aktien und also was ist da in den Portfolien? Und da hast du die Antwort dabei.
Ja, genau. Ich gehe immer gerne auch ein bisschen ins Detail. Und ich finde es auch interessant zum Beispiel, dass das Anleihenportfolio im Global Portfolio One etwas anders strukturiert ist als im Fixed Income One mit einer anderen Zielstellung. Und was für Wertpapiere sind da konkret drinnen? Wir dürfen ja keine Empfehlungen geben, aber ich habe ja ein Dokument erstellt, wo von den drei großen Portfolios, also Xtrackers Portfolio ETF ist auch noch dabei, komplett alle Wertpapiere aufgelistet sind, in die wir am 1.3. investiert waren. Und mit WKN, also keine Anlageempfehlung, aber wenn man da mal ein bisschen selber recherchieren will, wie baut man sich so ein Anleihenportfolio oder wie macht man eine Investitionsreserve, wenn man sich da ein paar Ideen holen will, ist das, glaube ich, ganz interessant.
Link dazu natürlich auch in der Beschreibung. Also heute gibt's das Rundum-Paket, wie gesagt, Webinar am 26.3. Link findet ihr auch unten und da könnt ihr euch hier das natürlich auch alles downloaden. Ich habe es schon eingesehen, also das lohnt sich auf jeden Fall. Schaut euch das unbedingt mal an, Leute. Da ist einiges geboten.
Aber ich hoffe, dann kommt keine Kritik, weil wenn man sich das anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass wir sehr gerne saudi-arabische Staatsanleihen im US-Dollar kaufen. Oh. Weil Saudi-Arabien eigentlich eine viel bessere Substanz hat von der ganzen ökonomischen Struktur, wie sie aufgestellt sind mit Saudi-Aramco und ihren Ölreserven. Aber man kriegt da auf eine 30-jährige 6,4% Verzinsung oder so. Also man kriegt noch einen ordentlichen Aufschlag.
Nicht schlecht. Was du da alles...
Es ist jetzt natürlich, kann man ethisch drüber diskutieren, aber wenn man sozusagen seinen Investoren verpflichtet ist, Risikorenditeprofile zu maximieren und ethische Kriterien nicht in den Vordergrund heben darf, eigentlich auch vom Dienstleistungsversprechen, dann sind so saudi-arabische Anleihen erstmal überraschend, aber auf der anderen Seite auch wieder ganz naheliegend.
Aber es ist heutzutage noch ethisch. Da kann man ja auch lange drüber diskutieren. Also ich glaube da...
Ja, wir haben natürlich überlegt, ob wir jetzt auch eine Israel-Anleihe dazu mischen sollen, weil die sind auch ganz gut verzinst, aber das haben wir dann nicht gemacht. Aber aus risikotechnischen Gründen.
Die Frage kam sehr oft, also US-Dollar, Euro, welche Anleihen sind attraktiver, USA jetzt oder Europa, Deutschland? Kann man das so pauschal sagen oder würdest du dich sozusagen für
doch, für das beides entscheiden? Das kann ich schon pauschal sagen. Also deine Zuschauer sind besonders aktienaffin und wenn sie aktienaffin sind, dann sind sie hoffentlich international investiert und dann hast du automatisch eine ganz hohe Fremdwährungsquote, weil der Euro-Wirtschaftsraum an den Börsen einfach überschaubar ist. Ja. Deutschland ganz besonders, aber es trifft eigentlich auf den ganzen Euroraum zu. So, und dann habe ich so viel sozusagen Flexibilität schon in fremden Währungen, dass ich auf der Anleihenseite, die ich dann so als Beimischung dazu nehme, eigentlich sehr zurückhaltend sein sollte bei Fremdwährungsrisiken. Und da ist der Schweizer Franken so ein bisschen eine Ausnahme, weil das so, weil der fundamental anders aufgestellt ist. Aber wenn ich britisches Pfund, US-Dollar und Euro nehme, dann sind das drei Währungen, die alle ganz spezifische Stärken und ganz spezifische Schwächen haben. Und da kann kein Mensch sagen, wie sich das in 3 oder 5 Jahren weiterentwickelt. Man muss sich nur anschauen, Euro seit Gründung hat sich zum US-Dollar mal so, mal so, mal so bewegt. Am Ende war es dann ein Hin und Her. Die D-Mark übrigens nicht. Die D-Mark hat immer gewonnen auf Dauer. Ja, das war noch eine andere Währung. Ja, das ist dann sozusagen Schweizer Franken-Analogon. Und jetzt haben die Menschen ja auch gesehen, ja, dann kaufen sie eine US-Dollar-Anleihe, kriegen halt 2 oder 3% mehr Verzinsung, aber zack, die Währungsrisiken können es gleich wieder wegnehmen. Also ich wäre da sehr vorsichtig als Privatanleger, wenn ich mir mein Portfolio zusammenbaue. Großzügig sein bei Fremdwährungsrisiken auf der Aktienseite und dafür geizig sein auf der Anleihenseite.
Kommen wir zum Aktienmarkt. Da ist ja gerade auch einiges geboten. Und die Frage ist, wenn man jetzt mal drauf blickt, viele Leute machen jetzt natürlich, sind natürlich auch teilweise ein bisschen humorvoll, man sieht dann die ganzen Memes, Donald Trump sozusagen, ja, bringt den Aktienmarkt runter. Früher war es ja eigentlich, wurde es immer Jerome Powell zugeschrieben und der Notenbank, als die Zinsen damals gestiegen sind. Jetzt machen viele Trump verantwortlich. Ist er verantwortlich aus deiner Sicht? Und wenn ja, warum riskiert er da gerade so viel? Weil er ist ja eigentlich so der Mann, der für eine starke Wirtschaft steht und eigentlich auch für einen starken Aktienmarkt. Das hat er ja früher auch betont. Jetzt ist das Ganze so ein bisschen gekippt. Jetzt kommen mir Aussagen wie, ja, dann gibt's halt eine Rezession, wir müssen jetzt klar Schiff machen, nach dem Motto.
Also, völlig unabhängig davon, wie man zur Politik von Trump steht, für dieses Desaster ist er jetzt schon mitverantwortlich. Unterstellen wir mal, er ist ein Dealmaker und er hat große Verhandlungsstrategien. Also zumindest hat er ja sehr unkonventionelle Verhandlungsstrategien. Wenn du in einer sehr starken Position bist, zum Beispiel, du weißt, im Immobiliengeschäft, du willst Immobilien kaufen und du weißt jetzt, dein Verhandlungspartner hat gerade ein Liquiditätsproblem und so weiter, ja, dann kannst du dich natürlich ordentlich daneben benehmen und kannst ihm drohen und kannst hin und her und sagen...
Du meinst wie die SPD?
Nein, also ich meine, ich versuche das nur zu verstehen. Also dieses Dealmaking im One-to-One, wenn es unterschiedliche Stärkeverhältnisse geht, da ist Willkür ein ganz großartiges Instrument, wenn der andere Angst hat. Mhm. Ja, kauft das jetzt, kauft das nicht, sagt er beim Notar dann doch noch einen anderen Preis. Ja. Kommt er überhaupt zum Notar? Dieses willkürliche Verhalten, das ist ein Verhandlungsmuster, das kann man haben, wenn man in einer starken Position ist. Okay, und das überträgt er jetzt auf die Politik, das unterstelle ich ihm nicht, sondern das sieht man. Ja, also am Nachmittag droht er Putin, am Abend lobt er Putin, es geht ja hin und her und auch wie er dann gleich persönlich angreift, seine Verhandlungspartner, um sie dann aber auch wieder in den Himmel zu heben. Ja, aber damit können Märkte nicht umgehen, weil Märkte, das heißt, das sind Unternehmen und die Unternehmen haben ja eigentlich immer zwei Risiken. Und das eine Risiko ist, sie müssen ja heute erraten, was der Kunde will, weil sie haben immer Investitionsvorlauf. Das heißt, sie müssen heute ins Risiko gehen, sich überlegen, welche Maschinen schaffen wir an, wie machen wir das. Warta zum Beispiel ist daran gescheitert, eben einfach nur an dieser Prognose, was will Apple. Also man muss sich immer überlegen, was will der Kunde, man muss in die Zukunft planen. Und dann hat man eben auf der einen Seite dieses Risiko, was will mein Kunde eigentlich? Und die brillanten Unternehmen, die erkennen halt die Wünsche der Kunden früher als andere. Und dann haben sie auch noch die Sache, was will mein Investor? Also wie muss ich in der Preispolitik vorgehen, damit ich am Kapitalmarkt auch die nötige Liquidität bekomme, um meine Investitionsvorhaben umzusetzen? Und womit Unternehmen aber überhaupt nicht umgehen können, ist, wenn ich jetzt ein volatiles politisches Umfeld habe.
Ja, mit den Zöllen ist ja... ja.
Wir haben das in Deutschland gesehen. Die 3 Jahre Rezession in Deutschland sind wesentlich dadurch bedingt, dass die Unternehmen einfach gar nichts machen. Denn sie wussten, zum Beispiel Gebäuderichtlinie, die Pläne von der Ampelregierung, man wusste, das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Genauso wie die Energiepolitik. Man wusste, das geht nicht. Das geht halt nicht. Ja, aber was machen sie dann? Das weiß man nicht. Da macht man halt gar nichts. Dann investiert man halt erstmal gar nicht. Wie viele Häuser in München stehen leer? Also gerade Einfamilienhäuser. Weil man wartet halt ab. So wie es beschlossen ist, die ganzen Forderungen, die es gibt, und dann macht man halt nichts. Und das, genau das Gleiche passiert jetzt in den USA. Gibt es jetzt Zölle? Gibt es keine Zölle? Investiere ich dort? Investiere ich hier? Glaube ich, dass ich noch exportieren kann nach China oder wie? Na, okay, dann machen wir halt erstmal nichts. Okay,
und das überträgt sich ja auf den Verbraucher auch noch, weil da macht man sich natürlich vielleicht Sorgen um den Arbeitsplatz oder ja, also man merkt das ja sehr stark auch an den Meinungsumfragen und es
ja, genau.
Zeigt sich ja schon auch an Indikatoren. Die darf man zwar nie überbewerten, aber
genau.
Es ist ja gerade sehr viel Unsicherheit drin.
Genau, jetzt ist es in Amerika so, die haben ja nicht diese sozialen Systeme wie hier. Arbeitslosigkeit hat da eine ganz andere Bedeutung gesellschaftlich und deswegen haben auch die Verbraucher jetzt sofort, oh, wir wissen nicht, was kommt, na dann halten wir uns erstmal zurück. Sieht man an verschiedensten Kennzahlen schon. Und das ist Trump. Weil diese Willkür, das ist so ein Gift für wirtschaftliche Planung. Und jetzt gibt es halt 2 Lager in den USA. Die einen sagen, der amerikanische Wähler ist getrieben von wirtschaftlicher Eigenverantwortung. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, findet er das nicht lustig und dann springen ihm auch die Republikaner Trump ab. Also die reden von so einem Trump-Put, dass er gegensteuern muss. Und die anderen sagen, offensichtlich will er das durchziehen, weil Trump selbst in seiner Rhetorik jetzt gar nicht mehr davon spricht, dass das, was er macht, ist jetzt direkt Gutes für den Aktienmarkt, sondern er sagt, ja, das kommt nachgelagert, weil ich habe hohe Investitionszusagen schon bekommen aufgrund der Zölle von Unternehmen in und dann das dauert. Also er hat da jetzt seine Rhetorik auch schon geändert.
Das ist, glaube ich, das, was vielen Sorge macht. Oder weil man immer bei Trump ja das Gefühl hatte, ja, der redet viel und der erzählt jeden Tag was anderes. Aber wenn er dann merkt, okay, das kommt jetzt nicht gut an. Aber jetzt hat man das Gefühl, es ist ihm wurscht, was du gerade beschrieben hast. Und das ist schon, glaube ich, sowas, was man bisher noch nicht so kannte. So nach dem Motto immer, ach ja, der redet viel, aber der kriegt sich dann schon ein. Und jetzt ist zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, so Angst drin, dass nach dem Motto, vielleicht fährt er den Laden wirklich gegen die Wand.
Ja, also da vielleicht noch eine Anmerkung, das habe ich auch selber lernen müssen. Wir leben in einem System, wo man immer davon ausgeht, Wohlstand ist das A und O für die demokratische Gesellschaft, weil am Ende will jeder gut leben. Und Wohlstand heißt funktionierende Wirtschaft. Das heißt, egal wer an die Regierung kommt, egal ob ich es ins Schaufenster hänge oder nicht, jede Regierung hat als erstes Ziel, dass es der Wirtschaft gut geht, weil alles andere ist nachgelagert. Und das ist aber tatsächlich kein Naturgesetz. Also das hat dann viele Menschen überrascht. Zum Beispiel in Russland, wie brutal das umgedreht wird. Nicht die Politik dient der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft dient Machtansprüchen von politischen Protagonisten.
Kriegswirtschaft.
Ja. Nee, geht gar nicht um Kriegswirtschaft. Oder auch in China jetzt. Auch okay. Da ist es gekippt. Xi Jinping hat es gekippt. Mhm. Die Aufgabe der kommunistischen Partei ist es nicht mehr, dass die Wirtschaft gut fördert, sondern die es sind ja zig CEOs verschwunden.
Ja, ja klar, das hat ja auch den Markt komplett, jetzt geht's langsam wieder, aber das hat ja auch den Aktienmarkt komplett vernichtet.
Ja, weil sie nicht verstanden haben, dass ihr wichtigstes Ziel sein muss, die KP zu stärken und deren Politik. Und ich habe den Eindruck, das ist natürlich etwas, also wir schauen immer drauf, wir denken, okay, Trump wird ja einlenken oder Elon Musk wird ja einlenken. Also Elon Musk hat ja jetzt auch nicht, ich meine, das muss ihm ja auch irgendwie betreffen, dass jetzt die Tesla-Aktie so eingestürzt ist. Also Elon Musk hat ja, ich erinnere dran, für 44 Milliarden Twitter gekauft.
Den genauen Betrag, ja, das könnte hinkommen, den genauen Betrag, weil, aber das könnte so.
Sagen wir, es war ziemlich viel.
Ja, ja. 30-40 Milliarden, schätze ich, ja.
Hat er sehr viel fremdfinanziert. Die Kredite laufen aus. Jetzt letzte Woche sind 4,5 Milliarden oder so ausgelaufen. Der muss jetzt 11% Zinsen zahlen bei der Refinanzierung. Also das muss der jetzt dann auch, also da kann man doch, da muss man doch sagen, okay, da muss er doch sich jetzt mal mit Donald Trump hinsetzen und sagen, vielleicht sollten wir es nicht mit der ganzen Welt verscherzen und vielleicht sollten wir vielleicht wieder mehr Planbarkeit in unser Handeln
bringen. Aber glaubst du, dass so ein Elon Musk, dass es dem wirklich um 11, 10, 9 Prozent Zins oder eine Milliarde geht? Vielleicht ist es das, was die Märkte auch gerade merken, so sozusagen, die sind auf einer größeren Mission. Das ist vielleicht genau das, was, du hast es ja gerade schon erklärt. Genau.
Das ist, wir denken immer, Elon Musk will in die Politik, damit Tesla
davon profitiert. Genau, so wird es hingestellt, damit er mehr Teslas verkaufen kann.
Und das ist eben kein Naturgesetz. Ja. Es gibt auch wirklich Gesellschaften, die sind anders aufgestellt. Da dient die Wirtschaft nur sozusagen der politischen Macht. Und Geld ist eh genug da, so aus der Perspektive. Ich will da jetzt nichts unterstellen. Ich will auch nicht sagen, dass die auf dem Weg zum totalitären Staat sind. Aber ich musste als Investor schon lernen, dass zum Beispiel in China politische Handlungen getätigt wurden, die so offensichtlich der chinesischen Wirtschaft und dem Aufbau vom Wohlstand in China geschädigt haben, dass ich die vorher für unmöglich gehalten habe.
Trotzdem eine Frage bei den ganzen Risiken, Ängsten, Schlagzeilen. Was hat sich jetzt unter dem Strich geändert im Vergleich zu vor 4 Wochen oder 4 Monaten?
Es gibt keine Planbarkeit mehr. Also sind die Zölle jetzt 50% nach Kanada oder null? Das hängt davon ab, ob ich um 16 Uhr oder um 18 Uhr einen Tweet von Trump anschaue. Wie soll ich jetzt Exportpläne haben? Wie soll ich Importpläne haben? Wie soll ich die Wertschöpfungskette, die ja hochgradig globalisiert ist, wie soll ich die jetzt noch steuern? Na, dann machen wir halt erstmal nichts. Das ist der Punkt.
Ist das dann negativ oder positiv? Also natürlich ist es negativ, aber ist das jetzt, dann spricht das eher für eine Unterbewertung? Also wenn wir jetzt mal voraussetzen, es brechen jetzt nicht alle Lieferketten für die nächsten 5 Jahre zusammen und die Unternehmen machen auf einmal keine Gewinne mehr. Sag mal, es renkt sich irgendwie halbwegs ein. Dann müsste es ja eine Kaufchance sein.
So eine Frage hätte ich jetzt eher von so einem Degrowth-Anhänger erwartet.
Nee, ich setze ja voraus, dass es nicht, dass es halbwegs gut geht. Also, dass die Unternehmen kreativ sind, Lösungen finden und eben nicht gar nichts machen und nichts mehr verkaufen.
Nee, ich sag mal so, die amerikanische Wirtschaft ist so wahnsinnig stark und die Unternehmen sind auch so wahnsinnig stark. Die Indizes ausmachen. Die gehen davon nicht unter. Und insofern sind Einbrüche erstmal immer gute Kaufgelegenheiten. Den richtigen Zeitpunkt erwischt man ja eh nicht. Also wir denken ja an Regime und sozusagen das Regime Krise habe ich nach 20% Einbruch.
Da sind wir noch ein Stück weg.
Genau, also der deutsche Investor, der denkt jetzt so, 14% Verlust habe ich schon beim S&P 500, aber der amerikanische Investor hat halt nur 11% verloren, weil die Währungsverluste ja für den Euro-Investor noch dazu kamen. Also wir sind jetzt aus US-Dollar-Perspektive beim S&P 500 bei 11% ungefähr Verlust. Naja gut, das ist erstmal noch eine Korrektur. Lass noch ein paar Prozent dazukommen. Also wir haben jetzt schon gekauft im Rebalancing.
Genau, du hast davor gesagt, du kaufst schon, aber noch nicht so richtig. Also
nein, also erstmal auch beim Rebalancing sind wir noch vorsichtig, weil wir diese Dynamik noch etwas abwarten, aber den richtigen Schwung, also wofür wir die Investitionsreserve haben, das sind wir noch relativ weit davon entfernt, ja.
Also ist gerade so eine Phase beobachten und Füße stillhalten oder wie würdest du es beschreiben? Also oder cool bleiben, wenn man es positiv ausdrückt. Es ist noch zu früh,
ich kann schon eins sagen. Also wenn man einen längeren Anlagehorizont hat als junger Mensch und es waren einem jetzt die Kurse einfach dauernd zu hoch und man ist an der Seitenlinie gestanden, dann würde ich schon sagen, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren. Weil es wird auch wahnsinnig viel Geld auf den Markt kommen. Also diese Ausweitung der Staatsverschuldung und so weiter, das landet ja irgendwo. Wo landet es? In den Bilanzen der Firmen. Wo sonst? Das wird ja nicht verbrannt. Also das ist alles jetzt schon mit einer gewissen Perspektive sehr attraktiv wieder. So, wenn ich jetzt schon investiert bin, auf keinen Fall verkaufen. Wir haben jetzt schon die Korrektur hinter uns. Und wenn ich investiert bin und ich habe so eine Aktienanleihenquote, muss ich jetzt die Aktienquote erhöhen, dann würde ich sagen, nee, da würde ich mich schon an die Regimes halten.
Mhm. Also 80-20 dann noch.
Oder 60-40, was man halt als Aktienanleihenquote hat. Aber so, wenn ich so an Regimes denke und sage, in Krisen gehe ich all in, nein, es ist noch keine Krise. Da kann auch alles noch passieren.
Ja, ja, das ist jetzt ja auch die Frage, glaube ich, die sich viele stellen. Was, also wenn man jetzt mal ganz einfach denkt, entweder war es das jetzt bald, vielleicht geht es noch 3-5% runter, oder es wird halt ganz was Großes. So davon, wo die Crash-Propheten ja schon lange träumen, also wirklich eine Wirtschaftskrise oder was auch immer. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die zwei Kernfragen, die sich gerade stellen. Natürlich kann es auch irgendwas dazwischen werden, aber ja, wir wissen es nicht. Das ist natürlich jetzt die Frage, was da kommt. Bist du eher bei Trump, bist du da eher optimistisch oder hast du auch, ich habe schon gemerkt, du hast schon ein bisschen mehr Sorge, dass es vielleicht, ja, du hast ja gerade schön beschrieben, fand ich auch super, diesen ja, Vergleich zu China. Du machst dir ein bisschen Sorgen, merke ich. Ja,
bitte also den Vergleich mit China nicht falsch verstehen.
Nee, aber nur, das ist sowas ja, du hast gesagt, kein Naturgesetz.
Genau, aber die USA sind halt eine Demokratie und ich kann mir eben vorstellen, dass die Republikaner Trump die Gefolgschaft verweigern, wenn das so weitergeht. Weil die Amerikaner, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Weil wir so ein Sozialsystem haben, da wird man halt mal arbeitslos. Aber in den USA bricht dir im Zweifelsfall sogar die Krankenversicherung weg, wenn du arbeitslos wirst. Also das hat einen ganz anderen Stellenwert dort. Und das ist, und das kann jeder Amerikaner jeden Tag in der Zeitung lesen, dass diese jetzige Krise nicht vom Himmel gefallen ist, sondern die hat ganz konkrete politische Entscheidungen als Vorläufer gehabt und die hätte ich auch anders fällen können.
In Washington stehen dann halt ein paar tausend Leute über Nacht auf der Straße, das ist ja auch ist ja kein Geheimnis, das wirkt sich dann wieder auf die Immobilienpreise aus. Also da gibt's natürlich ganz konkrete Auswirkungen. Noch ein, zwei Fragen von den Zuschauern. Es kam eine, war dieser kleine Crash nicht schon irgendwie vorprogrammiert bei den Niveaus, die wir vorher hatten? Du hast ja auch darauf verwiesen, erst vor wenigen Wochen auf diese hohen Bewertungen. Jetzt ist aber das Spannende, eigentlich haben wir auf diesen kleinen Crash, auf die Korrektur, auf die haben wir sehr lange gewartet. Jetzt kam sie und jetzt sind gerade die Short-Positionen auf Rekordhoch. Ja. Also spricht das eigentlich jetzt nicht extrem gegen einen, alle reden über die Trump-Session, ja, also die Trump-Rezession über den Trump-Crash. Kann Crash, also natürlich kann er kommen, aber kann Crash kommen, wenn eigentlich alle damit rechnen?
Ist das? Ja, das kann schon kommen, aber das will nichts heißen. Also wir haben ja vor 3 Wochen konkret darüber gesprochen, ich glaube, es ist 3 Wochen her.
3-4 Wochen, ja.
Konkret darüber gesprochen, warum wir jetzt in so einer sauerstoffarmen Zone angelangt sind am amerikanischen Aktienmarkt. Aber ich finde, das schönste Beispiel ist hier der amerikanische Immobilienmarkt, zu dem es sehr, sehr, sehr gute Daten gibt und so weiter. Also der amerikanische Immobilienmarkt, der hat angefangen, dass er so immer mit einer gewissen Dynamik steigt, aus verschiedenen Gründen. Eben ein Grund war, dass jeder Zugang zu Hypotheken haben sollte und die Hypotheken dann auch auf eine gewisse Art und Weise strukturiert waren, dass sie die ersten Jahre zinsfrei waren und so. Und dann hat man sich halt darauf verlassen, ja, die Immobilien steigen, weil eben jeder jetzt kauft und dann steigt's und dann, okay. Also war der amerikanische Immobilienmarkt war echt heiß gelaufen. Das hat jeder gesehen. Und dann hat's geplatzt 2008 ist dann die Immobilienblase geplatzt und sind die Immobilien eingebrochen. Und dann hat man gesagt, naja, musste ja sein. So, das Interessante ist, heute sind die Immobilien 3-mal so teuer wie 2008 am Höhepunkt. Das heißt, man hätte es auch mit anderen Aktivitäten der Zentralbanken, hätte man das auch sozusagen glätten können. Dann wären sie halt nicht mehr so stark gestiegen, man hätte es glätten können. Oder ein anderes Beispiel, eben die Überschuldung von Griechenland. Es kam nicht zur Megakrise, weil man hat dann umstrukturiert, langlaufende Anleihen mit weniger Coupon. In Wirklichkeit sind sie natürlich dann entwertet in gewisser Hinsicht. Aber trotzdem, es kann auch anders kommen. Das heißt, wenn ich jetzt so eine extreme Überbewertung habe, wie ich sie vor 3 Wochen hatte an dem amerikanischen Aktienmarkt, das kann auch heißen, naja, jetzt haben wir halt vielleicht 2 langweilige Jahre mit so ein bisschen Seitwärtsbewegung. Das heißt nicht, dass es einbrechen muss. Jetzt ist es halt eingebrochen.
Jetzt ist es eingebrochen und vielleicht, wenn wir zum Ende kommen, was ja auch wichtig ist, da haben wir auch drüber gesprochen, ich glaube, das war noch Ende 2024, als du gesagt hast, die USA sind dauerhaft auch so nicht tragfähig. Also man muss ja auch mal sagen, es sind ja Probleme auch da, die Trump ja wahrscheinlich angehen will, wie zum Beispiel die hohen Schulden. Also ist es nicht auch vielleicht ein reinigendes Gewitter, dass man mal die Märkte vielleicht auch ein bisschen drauf vorbereitet? Es kann auch mal was geändert werden. Ich fand es auch sehr interessant, das hat Richard David Precht vor ein paar Wochen gesagt, der ist ja wirklich kein Trump-Fan, aber er hat gesagt, das Spannende ist ja auch gerade für die deutsche Regierung zum Beispiel oder für Deutschland, dass Trump vormacht, und Musk, man kann sehr wohl was ändern. Weil bei uns hat man ja mittlerweile, wir haben ja vorher selber drüber gesprochen, irgendwie hat man das Gefühl, es ist eigentlich völlig wurscht, wer regiert. Es wird viel versprochen, es wird viel geredet, aber eigentlich kriegt man immer wieder dasselbe in Grün. Jetzt kriegen wir im Endeffekt die Ampel in einer anderen Version wahrscheinlich. Also die Leute bei uns haben eigentlich, hat man schon resignieren, sagt, das ist eh wurscht, eigentlich brauche ich gar nicht mehr wählen gehen oder ist wurscht, wenn ich wähle. Es ändert sich eh nichts. Und jetzt haben Trump und Musk innerhalb von ein paar Wochen gezeigt, man kann sehr wohl was ändern. Ist es vielleicht auch eine Chance, wenn das Ding jetzt nicht komplett gegen die Wand fährt?
Naja, es ist unbedingt eine Chance. Also wir haben jetzt auch noch Javier Milei in Argentinien, der ja extrem strukturiert und planmäßig...
Den die Märkte auch abfeiern. Das ist ja eigentlich interessant. Argentinien wird abgefeiert, ja, die USA werden verprügelt.
Weil das Handeln von Milei ist auch hochgradig planbar. Er macht genau das, was er im Wahlkampf versprochen hat und er macht es systematisch. Das Konzept hat den übrigens ein Schweizer entwickelt, den Namen habe ich jetzt vergessen. Aber und so eine Restrukturierung ist in diesen Behörden unglaublich notwendig, weil man hat eben gesehen, Behörden können sich selber nicht reformieren. Das ist vielleicht kein böser Wille, aber sie können es halt nicht. Und da muss man von außen halt wieder hingehen und Behörden auch einfach mal komplett abschaffen oder wieder komplett zusammenstutzen. Und natürlich würde das gehen. Natürlich würde das gehen. Und ja gut, so wie Elon Musk, was halt das Irritierende ist, das ist ja eigentlich ein rein formaler Prozess. Ich meine, Bürokratie ist ja ein formales Problem. Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand einen bösen Willen hat, sondern das kann man bei Niklas Luhmann nachlesen, dass sich sozusagen jede Behörde immer der Selbstermächtigung bedient, um immer größer zu werden. Das ist ein strukturelles Thema.
Okay, da gibt es sogar Formeln, wie man das ausrechnen kann, wie das sich ausbreitet.
Und okay, da muss man halt da mal wieder von außen hart kürzen. Was anderes ist ja in Unternehmen auch nicht der Fall. Ja, die Unternehmen, die haben auch immer ihre Abteilungen und jede Abteilung wird immer wichtiger und da muss halt mal wieder einen Spar und dann müssen halt wieder 20 Leute gehen und dann wird halt wieder auch mal eine Abteilung geschlossen. Und das passiert halt bei den Behörden nicht, weil da gibt es keinen Aufsichtsrat, ja, der mal drauf guckt. Und aber wenn man sich mal anschaut, Trump und Musk, mit wie viel Hass das gemacht wird, ja, mit wie viel Emotionen, also Elon Musk scheint es auch viel um offene Wunden zu gehen, die er da hat mit den Behörden. Also das ist, und so geht's nicht, weil so eine Restrukturierung ist hochkomplex. Hochkomplex. Du musst erstmal so einen Apparat wieder zusammenschrumpfen auf die Hälfte, ohne dass dir viel verloren geht. Und das ist hochkomplex. Und du musst auch wahnsinnig nett zu den Mitarbeitern sein, weil die guten Mitarbeiter gehen als erstes. Und die willst du ja gerade das nicht gehen. Und so wie das läuft in den USA.
Da wird schon Porzellan zerschlagen gerade.
Das würde mich schon wundern, wenn da was Vernünftiges dabei rauskommt.
Dann bleiben wir trotzdem entspannt. Was wäre dein Schlussstatement? Also es bieten sich schon Chancen, aber man muss auch auf die Risiken schauen. Also man muss es beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Wie würdest du es zusammenfassen?
Ja, genau. Also dieser starke Kursanstieg, gerade in den USA letztes Jahr ohne Volatilität, das war halt ungewöhnlich. Jetzt haben wir halt mal wieder eine Volatilität. Das Eigenartige ist die Ursache. Und das Eigenartige ist auch natürlich, dass wir auf der einen Seite diesen Trump-Schock haben und auf der anderen Seite haben wir den März-Schock für die Anleihenmärkte. Also sowohl die Anleihenmärkte haben gerade was zu verdauen, als auch die Aktienmärkte. Bei den Anleihenmärkten würde ich sagen, ist es eigentlich schon durch. Ich bin gespannt, ob dieses Paket überhaupt kommt, unter uns gesagt.
Ja, das ist ja noch nicht sicher. Ne?
Wie die Märkte reagieren, wenn es nicht kommen sollte.
Gut, dann wahrscheinlich genau andersrum, oder? Dann wahrscheinlich Entspannung an den Anleihenmärkten und
naja,
DAX minus 10%.
Vertrauen ist erstmal weg. Ja. Und wie Trump weiter vorgeht, das ist jetzt die große Preisfrage. Aber ich glaube, dass sich das bei Trump relativ schnell entscheidet. Also wenn er den Weg weitergeht, wie er ihn jetzt geht, dann wird man das in den nächsten 4 Wochen sehen. Und wenn er eine Kurskorrektur macht, dann jetzt bald.
Da sind wir gespannt drauf. Das werden wir natürlich beobachten. Andreas, herzlichen Dank dir.
Ja, gerne.
Leute, ich hoffe, euch hat das weitergebracht in diesen wilden Zeiten. Ich glaube, da gibt's keine bessere Beruhigungspille als die rationale Beruhigungspille Dr. Andreas Beck. Danke euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und die 2 Links solltet ihr natürlich keinesfalls verpassen. Webinar am 26.03. um 18 Uhr und alle Positionen von Andreas. Also das ist wirklich, ja, toll. Also finde ich genial, dass du das zusammengestellt hast. Findet ihr beides unten in der Videobeschreibung. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.